In den letzten vergangenen Wochen haben wir diese Thematik angeschaut. Königskinder, das ist so der Titel dieser Reihe. Wir wissen, eine zentrale Aussage des Vaterunsers ist, dein Reich komme, und ohne einen König gibt es kein Reich. Und das haben wir gesehen, dieses Wort für Reich heißt eigentlich Königreich. Und ein König ist ja eine Person, die einen Herrschaftsanspruch stellt. Und wenn wir jetzt beten, dein Reich komme, sagen wir eigentlich damit, ich unterstelle mich deinem königlichen Herrschaftsanspruch. Und überlegt euch das einfach mal, wie oft wir dieses Gebet, das Vaterunser, beten und uns gar nicht bewusst ist, was wir da eigentlich beten. Wir sagen, Gott, du sollst Herr, du sollst König sein über mein Leben. Dein Reich komme bedeutet nichts anderes als das. Nimm zu, deine Königsherrschaft soll in meinem Leben zunehmen. Und weil Gott selbst ein König ist, sind auch wir, die Menschen also, die erlöst sind, in eine königliche Familie aufgenommen worden. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Königskindern reden? Und da möchte ich euch hier eine Stelle geben. Wir haben uns in den vergangenen Botschaften, da haben wir uns 1. Petrus 2, Vers 9 angesehen. Da hieß es, ihr aber seid ein königliches Priestertum. Und ich möchte euch an anderer Stelle hier in dieser Gelegenheit vorlesen, und zwar etwas Ähnliches wird hier ausgedrückt, Offenbarung 1, 5 bis 6. Den, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Das ist so ein starkes Wort, weil es heißt hier, es wird uns hier gesagt, dass wir nicht nur geliebt sind, und dass uns nicht nur die Sünden vergeben sind. Und das ist der Punkt, wo die meisten Christen aufhören. Ah, mir sind meine Sünden vergeben. Aber weißt du, dass das nur der Anfang ist? Da ist eine Absicht hinter der Sündenvergebung, nämlich, und wie könnte es auch anders sein? Wir reden über Gott, den König. Er hat uns zu etwas gemacht. Also uns ist nicht nur etwas erlassen worden, sondern wir sind gemacht worden zu etwas. Und hier wird uns gesagt, zu was wir gemacht worden sind, nämlich zu einem Königtum, zu Priestern, unserem Gott und Vater. Das ist es, was es bedeutet, eigentlich mit anderen Worten ausgedrückt, ein Königskind zu sein. Und ich möchte hier Folgendes anmerken, einen ganz wesentlichen Unterschied. Wusstest du, dass keiner von uns ein König ist? Manchmal sagen wir das ja, wir sind Könige und Priester. Und das ist ja auch irgendwie in Ordnung. Aber wusstest du, streng genommen ist keiner von uns ein König. Wir sind zwar Königskinder, aber es gibt nur einen König. Einen König. Und das ist Gott, aber Vater. Wir aber sind als seine Kinder zu Königskindern gemacht worden. Aber eine Sache ist klar, wir werden ihn nie beerben, weil er nie sterben wird. Ja, er wird immer König sein, für alle Ewigkeit. Und das heißt, wir als seine Königskinder werden niemals an seine Stelle rücken. Ist das nicht gut? Ja, ganz wichtig. Aber zu was er uns gemacht hat, ist zu einem königlichen Priestertum, zu Priestern. Und das ist unser Mandat, priesterlich durch unser Leben dieser Welt zu dienen, Gott zu dienen zuallererst und in dieser königlichen Würde und Autorität vor ihm zu stehen. Also das ist ein ganz anderer Gedankenansatz, als zu sagen, ich bin König. Ja? Und weil wir Menschen, wir sind so leicht da irgendwie auf Irrwege zu bringen, wenn wir denken, dass wir Könige sind, stimmt's? Obwohl das ja natürlich irgendwie alles so zusammenhängt. Also Gott lässt uns schon jetzt Anteil haben an seiner Königsherrschaft und beruft uns, diese priesterlich auszuüben. Und an den vergangenen Sonntagen hatten wir uns verschiedene Dinge diesbezüglich angesehen, die das Leben eines Königskindes ausmachen. Und wir hatten dann das erste Thema, wer erinnert sich, Königskinder, weißt du, wer du bist? Da hatten wir die Identitätsfrage uns angeschaut. Und in seiner Identität zu ruhen bedeutet zu wissen, woher man kommt, wer man ist und wohin man geht. Das ist, was Frieden in unserer Seele bringt, weil wir dann einfach wissen, dass wir wissen, wer wir sind. Identität. Und das zweite Thema, da geht es darum, Königskinder, weißt du, wie man lebt? Weil unsere neue Identität führt immer zu einer neuen Lebensweise. Denk daran an die Metamorphose. Denk daran an diesen Prozess, den wir gesehen haben auf dem Video, wie aus dieser unansehnlichen Raupe ein herrlicher Schmetterling wurde und diese Metamorphose erlebte, diesen Verwandlungsprozess, und zwar nicht aus Zwang und aus Muss und Druck, sondern einfach durch die Erneuerung des Sinnes, Metanoeo. Das haben wir uns letztens angesehen, und heute wollen wir uns einen weiteren Aspekt der königlichen Lebensweise zuwenden. Und ich habe das mal genannt: Königskinder, weißt du, wie man ehrt? Es ist so gewaltig, wenn einem bewusst wird, dass man als ein gläubig gewordener Mensch ein Kind des Königs aller Könige geworden ist. Das macht den Unterschied, wenn uns das bewusst wird. Als Christen, wenn uns bewusst wird, wir sind ja nicht nur irgendwelche Würmer oder irgendwelche gebrochenen Persönlichkeiten, sondern wir sind Kinder des Königs aller Könige. Und ganz gleich, woher man kommt, sei es aus der Gosse oder aus der Gutbürgerlichkeit. Ja? Es gibt Leute, die kommen aus der tiefsten Gosse, aus dem Dreck. Und das macht überhaupt nichts, wenn wir verstehen, zu was wir berufen worden sind und uns und Gott zulassen, uns zu verändern. Wenn du aus der Gutbürgerlichkeit kommst, ist es auch kein Problem. Manchmal ist es schwerer, aus der Gutbürgerlichkeit zu kommen, weil wir denken, wir haben unser Leben im Griff. Uns geht's ja gut, wir haben es ja alles. Wir sind nicht so im Minusbereich gestartet. Und dann könnte man denken, dass man das schon alles geregelt hat. Aber Gottes Anspruch ist ganz anders. Egal, wo wir stehen als Menschen, es wird nie reichen, Gottes Anspruch zu erfüllen, es sei denn, dass wir unser Glauben völlig auf Jesus Christus und auf seine Gnade ausrichten. Also, das ist eine gewaltige Offenbarung, das Evangelium. Es gibt da nur ein Problem, und das hast du vielleicht auch schon gemerkt: Du bist kein Einzelkind. Hast du das festgestellt? Es gibt noch andere Königskinder hier, ja? Ja, keiner ist irgendwie alleine unterwegs. Ja, dieser König hat einfach eine riesige Familie, und die wird jeden Tag größer. Preis dem Herrn. Und weltweit wächst die Familie Gottes. Und es soll auch in der Schweiz mächtig zunehmen. Die Familie Gottes soll größer werden. Amen. Und ich kann euch sagen, das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, manche Geschwister sind eine ganz schöne Herausforderung. Und es blieb mir nichts anderes. Es kam mir sofort in den Sinn. Ich musste sofort an den Inbegriff der königlichen Familie, die Königsfamilie in England denken. Da gab es ganz viel Starkes und Herrliches, aber da gibt es immer noch ganz schön viele Problemtypen. Das beste Beispiel ist im Moment Prinz William und Prinz Harry, aber manche Geschwister sind eine wirkliche Herausforderung. Und die Frage, die uns beschäftigen soll heute Morgen, ist: Wie kommen wir nun als Königskinder miteinander zurecht? Hier kommt unser Thema zur Geltung. Weißt du, wie man ehrt? Weißt du, jede Nation, jedes Land, jede Gesellschaft und so auch das Reich Gottes hat eine ganz eigene Kultur mit eigenen Wertmaßstäben, Verhaltensweisen, Bräuchen, Normen. Und die Kultur des Reiches Gottes könnte man mit einer Kultur der Ehre bezeichnen. Es ist eine Kultur des Ehrens. Zu ehren ist ein Ausdruck von Wertschätzung, was wiederum ein Ausdruck der Liebe ist, ganz klar. Ja, das ist das. Und das Reich Gottes ist ein Reich, das bestimmt ist von der Liebe Gottes. Wir hatten uns im letzten Jahr einen Vers hier angesehen, Johannes 13, Vers 35, diesen Vers, wo es heißt: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ihr erinnert euch. Und das entscheidende Wort hier ist Liebe untereinander. Es ist leicht, die Ungläubigen zu lieben. Aber ich sage dir, die wahre Herausforderung, wo Liebe sich erweisen muss, ist: Wie gehen wir miteinander um? Das ist wirklich das Schwerste. Es ist auch genauso wie in der natürlichen Familie. Es ist manchmal viel leichter, irgendjemanden, der so einem nicht so nahe steht, zu lieben. Aber je näher die Person einem ist, denk mal daran, an deine Familie, an die Menschen, die dir am nächsten sind, die können dir am meisten Schmerz zufügen. Stimmt's? Das ist deswegen, nicht weil die Leute, die dir nahestehen, am gemeinsten sind, sondern das ist deswegen, weil du sie am meisten wertschätzt und liebst. Und deswegen ist da immer diese Möglichkeit, dass durch diese Nähe natürlich dieser Schmerz auch kommt. Also, was dieser Vers sagt, ist, das größte Zeugnis für andere Menschen ist, wenn Königskinder es schaffen, gut miteinander auszukommen. Wenn Christen es schaffen, miteinander gut klarzukommen, dann wird etwas Herrliches, Starkes, Göttliches auf dieser Welt zum Ausdruck gebracht. Wenn wir es schaffen, in unserer Mitte eine Kultur der Ehre zu etablieren, dann wird die Welt nur staunen. Sie wird überwältigt sein, wenn wir das schaffen, in unserer Mitte zu leben, als Familie Gottes, als königliche Familie, diese Kultur der Ehre zu etablieren, dann werden alle baff sein, weil das ist außergewöhnlich. Das schafft man nicht einfach nur so. Und von daher ist es so ein fatales Zeugnis, wenn Gemeinden zerstritten, gespalten und so weiter sind. Das darf einfach nicht passieren. Ich würde sagen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ein schlimmes Zeugnis. Und wir dürfen uns nie daran gewöhnen. Wir sind dazu berufen, ein Zeugnis zu sein der königlichen Familie hier auf dieser Welt. Ich möchte euch einen Schritt weiternehmen und einfach so ein bisschen da auch das umreißen, was eigentlich das bedeutet, zu ehren. Aber bevor ich das tue, möchte ich ganz kurz hier erwähnen, was es nicht bedeutet, damit wir wissen, was es eben nicht ist, wenn wir darüber reden. Denn es gibt tatsächlich eine falsche Kultur der Ehre. Es gibt etwas, was vielleicht so aussieht, aber falsch ist. Und da heißt es in Johannes 12, da gab es Führungspersönlichkeiten innerhalb des jüdischen Volkes, die glaubten zwar an Jesus, viele von ihnen heißt es, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Aus Furcht vor Gesichtsverlust also handelten sie entgegen der Überzeugung ihres Herzens. Und was ist falsches Ehren? Das sehen wir hier in diesem Vers, nämlich die Ehre des Menschen über die Ehre Gottes zu stellen. Das ist falsches Ehren, also Ehren aus Menschenfurcht. Also was es praktisch bedeutet ist, Ehren bedeutet nicht, jemandem zu sagen, ständig zu sagen, wie toll er ist. Das ist nicht Kultur der Ehre. Es ist auch nicht, es sich nicht zuzutrauen, zu wagen, den anderen zu kritisieren. Das ist auch nicht Kultur der Ehre. Es hat nichts damit zu tun. Falsches Ehren bedeutet, den Menschen, also sich selbst oder auch andere Personen, statt Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist falsche Ehre. Und das soll uns zu dem Punkt führen, was eigentlich Ehren bedeutet, was richtige Kultur der Ehre ist. Ich will euch ganz kurz das nur umreißen. Wir haben gesagt, die Kultur des Reiches Gottes ist eine Kultur der Ehre, so kann man das definieren, beschreiben. Und wisst ihr, Gott als der König seines Reiches, als das Oberhaupt dieses Reiches, er macht es uns total vor. Wisst ihr, dass die Gottheit selbst, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, die ja zusammen die Gottheit bilden, die Gottheit selbst bewegt sich in einer solchen Kultur der Ehre, ständig. Ja, das siehst du daran, wir könnten jetzt ganz viele Bibelstellen nennen, der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Geist, der Geist ehrt den Vater, der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Geist und den Vater und so weiter und so fort. Das ist ein Kreislauf, der niemals aufhört. Warum? Weil das die Kultur ist, die Gottheit bestimmt. Und ich würde auch mal behaupten und das ganz deutlich sagen, ich kann das aus unserem eigenen Leben auch bezeugen, niemand kann so ehren, wie Gott selbst ehrt. Niemand. Es gibt niemanden, der es versteht, eine Person so zu ehren, wie Gott selbst. Und Jesus sprach darüber, wenn mir jemand dient, sagte er, so wird der Vater ihn ehren. Und ich kann dir sagen, wenn wir denken, wir haben so viel für Gott gegeben, wir haben alles aufgegeben, wir haben unsere Zeit, unser Geld und wir gehen sonntags in den Gottesdienst und wir geben Zeugnis und wir richten unser Leben aus. Ja, was ist denn mit uns? Uns geht es scheinbar immer nur, geht schlecht. Während alle anderen das Leben in vollen Zügen genießen, sind wir immer nur eingegrenzt. Ich sag dir, der Zahltag kommt, der Vater ist derjenige, der wie niemand anders die ehrt, die ihm von ganzem Herzen dienen. Und das dürfen wir nie vergessen. Aber wie ehren wir untereinander, wie etablieren wir eine Kultur der Ehre ganz praktisch untereinander, hier so als Gemeinschaft? Wie sieht das aus? Was ich sagen muss, ist, Ehren bedeutet natürlich viel mehr als ehrenvolle Worte zu sprechen, also nur immer zu sagen, ja, wir ehren dich mit Worten, sondern Ehren hat natürlich viel, viel mehr zu tun und zeigt sich im Umgang miteinander. Also wie ehrt man Menschen? Und da möchte ich einfach so ein paar Beispiele geben hier und uns umreißen aus dem Praktischen, aus dem Lebensalltag. Wie ehrt man Menschen eigentlich? Menschen ehrt man sehr stark, indem man sie ernst nimmt. Das ist einmal ein Ausdruck von Ehren, stimmt's? Sie ernst zu nehmen. Wenn jemand dich ernst nimmt, dann weißt du, du bist geehrt. Also mit Menschen mit Respekt gegenübertreten. Ja, und wie drückt sich zum Beispiel Respekt aus? Ich möchte hier mal ein Wortchen nennen. Höflichkeitsregeln zum Beispiel sind ein Weg, wie man Kultur der Ehre leben kann. Stichwort Knigge. Ja, wer weiß, was mit Knigge anzufangen? Kennt jemand Knigge? Also Knigge hieß Adolf Freiherr von Knigge. Es war ein Deutscher, der im 18. Jahrhundert ein Buch veröffentlicht und sich da auch sehr bekannt wurde. Und wir verbinden normalerweise mit ihm Tischmanieren und Etikette. Das ist das, was wir mit ihm verbinden. Doch darum ging es ihm gar nicht in erster Linie. Also wenn wir von Knigge über Knigge lesen, dann geht es nicht primär darum, wie man richtig am Tisch sitzt und isst und die Gabel hält oder so, ja, und die Serviette nimmt oder so. Das ist nur ein Ausdruck von dem, was eigentlich, worum es geht. Weil dieses Buch, was er veröffentlichte, redete er über den respektvollen und klugen Umgang mit anderen Menschen. Davon handelt das Buch. Sehr wichtig, dass das ist eine Riesenunterscheidung, weil wir denken, solange wir so eine Etikette bewahren und wissen, wie man am Tisch sitzt, das ist Kultur der Ehre, das gehört dazu. Aber das ist ja wirklich nur ganz, ganz oberflächlich. Und erst später wurde sein Name zum Synonym für Benimmregeln. Aber man kann durchaus durch gewisse Verhaltensweisen Ehre und Respekt zeigen. Zum Beispiel, indem man anderen den Vortritt lässt. Wie sieht dein Autofahrstil aus? Ja, einfach nur mal so als Hinweis. Die Kultur der Ehre zeigt sich in dem, wie du dich im Straßenverkehr zeigst, weil da clashen zwei Reiche aufeinander. Du sitzt in deinem Auto, in deinem Fahrzeug oder in deinem TÜV, auf deinem TÜV, und dann bist du in deinem eigenen Reich. Das ist ja der Herrschaftsbereich von uns Menschen, besonders von uns Männern. Und das ist jetzt die Herausforderung, weil es gibt eben viele, die da auch genauso denken. Und da ist es eben entscheidend, wie verhält man sich im Straßenverkehr. Da kann Kultur der Ehre sehr gut geübt werden. Oder aufstehen zur Begrüßung. Ja, es macht einen Unterschied, wenn jemand kommt und du hier so einfach hängst und sagst, hey, ja. Oder ob du sagst, hey, super, dass du da bist, aufstehst und Respekt dadurch zeigst. Das sind so Kleinigkeiten, wie man Kultur der Ehre leben kann. Auf neue Besucher zugehen, zum Beispiel hier im Gottesdienst. Ja, das kann man lernen. Einfach auch bewusst sich entscheiden, ich gehe jetzt mal auf eine Person zu, die ich nicht kenne. Und du musst jetzt nicht die Lebensgeschichte erzählen von dir. Einfach nur Hallo sagen, ich bin der und der. Das ist eine ganz große, wichtige Sache. Das ist Kultur der Ehre. Ja, wie du dich kleidest. Es gibt eine ganze Menge, was den Pegel der Ehrenkultur in unserem Leben steigen lässt. Das sind Kleinigkeiten. Es geht alles darum, den anderen zu respektieren und Ehre zu erweisen. Wisst ihr, was ein ganz, ganz wichtiger Ausdruck von Kultur der Ehre ist? Zuhören zu können. Wenn du Schwierigkeiten hast, zuzuhören und immer nur am Reden bist in Gesprächen, immer nur einen Monolog führst und nicht weißt, wie man einen Dialog führt, dann ist es höchste Zeit, zu lernen, zuzuhören. Das ist ein Ausdruck von Respekt. Damit zeigst du, dass es nicht nur um dich selbst dir geht, sondern um den anderen. Gutes Essen kochen, ja, ist auch ein Ausdruck von Kultur der Ehre. Ja, das war so allgemein, aber wie ehrt man zum Beispiel Eltern? Und ich möchte gar nicht jetzt tief reingehen, weil es gibt ganz viele Aussagen im Neuen Testament, die sich damit beschäftigen. Wie ehrt man Eltern? Gemäß dem Neuen Testament ehrt man Eltern dadurch, indem man sich ihnen unterordnet, wenn man noch jünger ist. Und später, indem man sich um sie kümmert, wie ehrt man als Eltern Kinder, indem man sich um sie kümmert und nicht sie sich selbst überlässt und sie erzieht. Kinder wollen geliebt werden. Und Liebe bedeutet nicht, dass man ihnen alles gibt, was sie sich wünschen. Liebe bedeutet nicht, dass man ihnen nur alle Freiheiten gewährt, sondern Liebe bedeutet, dass man sie zurechtweist. Das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Der Hebräerbrief sagt, wir sollen happy sein, glücklich sein, wenn wir merken, dass Gott uns zurechtweist, weil dann wissen wir, dass wir geliebt sind. Wenn Gott uns selbst überlassen würde, dann könnten wir zu Recht denken und sagen, Gott hat kein Interesse an mir. Aber es ist eine Auszeichnung, wenn Gott uns nicht durchgehen lässt mit unseren Dingen. Es ist so schwer es ist, dass wir das nachvollziehen, dass wir uns das so vorstellen können. Aber Gott ist der beste Vater, den es gibt. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Er weiß, wie er mit uns umgeht. Und deswegen sollten wir immer bereit sein, seinen Wegen, seinen Erziehungsmethoden uns gerne hinzugeben. Sagen Gott, es ist nicht so einfach gerade, aber du bist aber Vater. Wie ehrt man das andere Geschlecht? Respektvoller Umgang, Tür aufhalten zum Beispiel, ja, und angemessene Distanz, das gehört alles zur Kultur der Ehre. Und auch in der Ehe ist es natürlich auch ein Riesenarbeitsfeld, wie wir die Kultur der Ehre üben können. Das ist natürlich ein eigenes Thema. Wie ehrt man den Arbeitgeber? Indem man zuverlässig ist und die beste Arbeit liefert, die man liefern kann. Das ist, indem man seinen Arbeitgeber ehrt. Wie ehrt man seine Angestellten als Chef? Indem man ihnen guten Lohn gibt. Richtig Gebühren sie entlohnen. Weil guter Lohn drückt aus, du und deine Arbeit, du bist es mir wert. Ja, das ist Ehren. Ehren. Deswegen sprich, wenn das Wort Ehren im Neuen Testament gebraucht wird, ist es, oder auch im Alten Testament, der Gedanke dahinter, Ehren hat immer was auch mit finanzieller oder materieller Versorgung zu tun. Ganz interessant. Wie ehrt man Politiker? Indem man sie kritisiert, aber respektvoll. Ja? Okay? Auf jeden Fall. Wie ehrt man seine Wählerschaft? Indem man ihre Sorgen und Nöte ernst nimmt und vor allem, indem man Wort hält, indem man tut, was man spricht. Das ist Kultur der Ehre. Wie ehrt man geistige Leiterschaft? Und das fällt mir jetzt ein bisschen schwer natürlich, weil es mich persönlich betrifft, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu betonen, weil das Neue Testament sehr viel darüber spricht, wie ehrt man geistliche Leiterschaft, indem man sie zunächst einmal anerkennt. Timotheus wird gesagt, also er sollte veranlassen, dass in den Gemeinden die Ältesten geehrt werden, besonders die, die im Wort dienen, die sollten sogar doppelt geehrt werden, doppelte Ehre. Ja, also das ist schon interessant, indem man ihren Rat ernst nimmt und indem man sie natürlich auch materiell gut versorgt. Und ich sage ja nicht, dass die nicht versorgt sind, also das sage ich deswegen nicht, sondern ich sage das, weil die Mentalität der Kirche über die Jahrhunderte war immer, den halten wir kurz. Jeder Armutsgeist, der sollte weit fernbleiben von der Gemeinde von Jesus. Zum Schluss möchte ich hier noch einmal etwas sagen zu dem Weg der Kultur der Ehre. Also wie man dorthin kommt, wie man diesen Weg der Kultur der Ehre beschreiten kann, was dort wichtig ist als Voraussetzung. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir uns das bewusst machen und zu Herzen nehmen. Wir ehren andere Menschen immer um des Herrn willen. Immer um des Herrn willen. Wisst ihr, ohne Gott im Zentrum zu haben, gibt es eigentlich auch keine Kultur der Ehre. Ja, das ganze Reich Gottes macht keinen Sinn, wenn Gott nicht selbst als König im Zentrum ist. Es gibt, wie gesagt, kein Reich ohne Gott als König, der in diesem Reich ist. All diese Stellen, sei es, wenn es um die Ehepartner geht, denkt einfach Epheser 5. Da heißt es, ordnet euch unter in der Furcht Christi. Also nicht nur unterordnen, sondern in der Furcht Christi, also immer um seinetwillen. Wir ordnen uns einander unter in der Ehe, in der Gemeinde, überall um seinetwillen, nicht um der Menschen willen. Wir sind nicht Menschendiener, wir eben keine Augendienerei. Wir machen nicht irgendwie nur etwas aus Menschengefälligkeit, sondern wir tun alles, was wir tun, um des Herrn willen. Das ist der Schlüsselausdruck hier, wenn es um die Kultur der Ehre geht. Ja, auch die Kinder. Das heißt doch, ihr Kinder, gehorcht eure Eltern, im Herrn. Das ist ein riesen Unterschied. Sie sollten nicht nur ihren Eltern gehorchen, sondern im Herrn. Sie sollten das tun im Bewusstsein, dass es Gott wohlgefällig ist. Die Eltern, es wird ihnen gesagt, Epheser 6, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn oder die Arbeitnehmer. Da wird gesagt, was ihr auch tut, in Kolosser 3, 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Hier wird es ganz eindrücklich gesagt. Wenn wir über Kultur der Ehre sprechen, Ehren am Arbeitsplatz, das Ausleben, da geht es immer um des Herrn Willen, nicht um uns und nicht um des Menschen Willen. Arbeitgeber sind auch noch dran, natürlich, Kolosser 4, 1. Da heißt es, da ihr wisst, dass auch ihr, also sie sollen nicht hart gegen ihre Arbeitnehmer sein, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das ist immer göttliche Perspektive, immer dabei. Oder zum Schluss Regierung. Ja? Da heißt es in 1. Petrus 2, 13, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter. So, und jetzt könnte man einen Punkt setzen, aber da hört der Vers nicht auf. Das heißt, um des Herrn Willen. Wir fügen uns menschlichen Einrichtungen ein, also da geht es die Rede um die Ämter, die Regierung und all diesen wichtigen Institutionen, nicht weil wir Duckmäuser sind, nicht weil wir Ja-Sager sind, nicht weil wir zu allen Ja und Amen sagen sollen, sondern wir tun das im Bewusstsein, wir leben im Reich Gottes und jemand anders sind wir rechenschaftspflichtig. Also wir sehen hier, während falsches Ehren den Menschen im Mittelpunkt stellt, so stellt richtiges Ehren Gott immer in den Mittelpunkt. Das ist eigentlich das Entscheidende hier. Falsches Ehren drückt sich in Menschenfurcht aus, aber richtiges Ehren drückt sich in Gottesfurcht aus. Das ist der Unterschied. Wenn wir Gott fürchten, dann müssen wir keinen anderen Menschen fürchten. Dann müssen wir nicht für uns selbst kämpfen, dann müssen wir uns nicht selbst schützen, sondern wir können wissen, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das ist neutestamentliches Denken. Es gibt etwas wie einen höheren Weg. Ja, die Bibel sagt das, 1. Korinther 12, bevor es ins hohe Lied der Liebe geht, da sagt es, und einen höheren Weg zeige ich euch. Und dann fängt Paulus an, über das hohe Lied der Liebe und über die Liebe, was die Liebe wirklich bedeutet ist, zu sprechen. Also es gibt einen höheren Weg, es gibt einen niederen Weg und es gibt einen höheren Weg. Und dieser höhere Weg ist der Weg der Kultur des Ehrens, der sich ausdrückt durch Ehrerweisung untereinander, diesen respektvollen Umgang. Und dieser höhere Weg, den begeht man durch die Tür des unteren Weges, möchte ich es einmal nennen. Wieso sage ich das? Wieso kann ich das sagen? Philipper 2, in diesen Versen, da wird gesagt, wir sollen uns Jesus als Vorbild nehmen. Er achtet es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, heißt es doch, aber er machte sich selbst zu nichts. Der Höchste war, machte sich selbst zu nichts, ganz niedrig. Er nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch. Und als Mensch erfunden wurde er sogar so niedrig, es ging noch tiefer als Menschsein. Er starb am Kreuz. Das war der Tiefpunkt. Tiefer geht's nicht. Dieser erhabene Gott, der über allem anderen war und ist, ging bis zu dem tiefsten Punkt. Und dann heißt es, deswegen hat Gott ihn hoch erhoben, ihm einen Namen gegeben, der über jeden anderen Namen ist. Wir kennen diese Stelle. So stark. Der Weg nach oben führt immer nach unten. Das ist der Weg, wie wir die Kultur der Ehre erleben können. Also diesen höheren Weg ist, indem wir diesen Weg nach unten gehen, nämlich dieses, wie Jesus zu sein, einfach dieses Dienen, dieses Herz des Ehrens, des Respekts, der Achtung, der Wertschätzung. Denkt mal an Jesus. Jesus ruhte in seiner Identität. Es gab keine Person, die sicherer war in sich selbst als er. Und er war souverän. Und er hat auch nicht immer Ja und Amen gesagt zu allem. Er war nicht jemand, der sich wegduckte, sondern im Gegenteil. Er wusste genau und er hat sich oftmals voll in die Nesseln gesetzt. Ganz bewusst, weil er wusste, es war richtig zu tun. Jesus war nicht nur der größte Retter, sondern er war auch der gewaltigste Revoluzer, den die Erde je gesehen hat. Aber eben nicht von diesem menschlichen Gedanken her, sondern aus diesem niedrigen Weg heraus, den er ging, wurde er der größte Revolutionär hier auf dieser Erde. Und das ist das, worum es geht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als CGM darin zunehmen, dass wir da andere ermutigen, diese Kultur des Reiches Gottes auszuleben und auch im Umgang mit anderen Gemeinschaften und mit anderen Gläubigen und mit allen Menschen letztendlich erleben. Und ich glaube, das wird ein gewaltiges Zeugnis sein. Und die Welt wird erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Retter, der Erlöser, der Befreier. Seid ihr dabei? Danke.